Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Real-Life-Aufnahme von So geht schon und der Episode. Und ich bin mega happy, dass Tolga Sina, der heute bei mir ist, das mitmacht. Also er kennt trotzdem alle Fragen nicht, das könnt ihr jetzt glauben oder nicht, ist mir am Ende egal, weil ich ja weiß, dass es so ist und Tolga weiß, dass es so ist. Und deswegen herzlich willkommen. Wie immer starte ich direkt rein. Tolga, so geht das HR-Game. HR, Human Resource. Gibt es eine Skala, ab der Menschen zu Ressourcen werden oder wenn es vielleicht, das ist meine Annahme, Konzerne, Mittelstand, kleine Unternehmen, aus Ressourcen wieder Menschen werden. Schön, dass du da bist.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Vielen Dank für die Einladung, Markus. Ja, also sachlich betrachtet, das gibt es bestimmt. Um es mal sehr, 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 sehr klar zu sagen, gibt es das bestimmt. Es hat aber weniger mit der Größe zu tun oder mit der Skala, sondern es hat was mit dem Charakter zu tun. Also wenn du ein Arschloch bist, kannst du Menschen wie eine Ressource behandeln. Das mag klappen. Magst du dich vielleicht auch darüber freuen, aber prinzipiell ist der Mensch keine Ressource. Dieser Begriff Human Resources kommt ja nicht daher, dass Humans Ressourcen sind, sondern dass in dieser Abteilung Ressourcen für Humanbedürfnisse bereitgestellt und konzipiert und erstellt werden. Das heißt, man macht Dinge für die Menschen im Unternehmen, Weiterentwicklung, Skillmatrizen, Anforderungsprofil, bla, ganz, ganz viele Sachen. Da gibt es ganz viele neumodische Wörter. Das heißt, man sendet diese Ressourcen dahin. Aber in der allgemeinen Wahrnehmung ist es so, dass all diese Arbeitsressourcen, die Menschen ja mitbringen ins Unternehmen, dort quasi monitort werden, gesteuert werden, was halt definitiv nicht der Fall ist. Deshalb finde ich es auch mal lächerlich, wenn man dann aus Human Resources sagt, ah nee, das ist so doof, lass mal People und Culture machen. Ehrlich, wenn du scheiße bist, bist du scheiße. Den kannst du anmalen, wie du willst. Ja? Also wenn du keine Ahnung von Menschen hast, kannst du einen Titel geben, der ist egal.
Shit in, shit out, ne?
Ja, ist
Ja,
so.
wenn man bei dir auf die Seite geht und Leute, ihr findet natürlich in den Shownotes alle Links, also jetzt nicht wegrennen, da finde ich eine Stimme, ein Testimonial, wie man heutzutage sagen muss, vom Herrn Wagner und der hat was
Yes.
Ähnliches gesagt, nämlich stell keine Arschlöcher ein. Was ist
Ja.
denn eine gute Frage da draußen für die Leute, die sicherstellt, wenn ihr es jetzt hört, ihr seht, wie ich so Anführungszeichen in die Luft mache, kann man sicherstellen, gibt es gute Fragen, um Arschlöcher rauszufiltern im Prozess?
Definitiv. Definitiv. Also das Zitat kommt von Edward Sutton. Andreas hatte das Buch damals
Ja,
gelesen, ist auch ein
genau.
Kunde von mir und ich habe das Buch tatsächlich von ihm gekriegt, der Arschloch-Faktor. Und noch ein paar andere Bücher hat der gute Mann geschrieben. Natürlich gibt es gute Fragen. Also das sind nicht die Fragen, wo siehst du dich in 5 Jahren und was sind deine Stärken und Schwächen? Verhaltensbezogene Fragen, also sogenannte Behavioral Questions, sind Fragen, die darauf abzielen, um bestimmte Muster und Fähigkeiten aus einem Menschen herauszuhören. Das muss man aber halt oft machen und man muss sie kombinieren mit ganz vielen anderen Sachen. Also welche Motivatoren hat der Mensch, eignungsdiagnostische Elemente und so weiter. Ich will es nicht kompliziert machen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich hier sage, Markus, beschreib dich doch mal. Du wirst dich ja dann immer gut beschreiben, wenn ich dir die Frage sehr statisch stelle. Oder ich kann sie dir ein bisschen dynamisch stellen und kann sagen, Markus, bei uns im Unternehmen kommt es oft vor, dass also eine Situation, die in dem Job, für die, den ich dich interviewe, die beschreibe ich dir. Wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen sind, wo in Projektteams immer sehr viel diskutiert wird und jede Idee erstmal seziert wird. So, wenn ich dir diese Frage stelle, wie gehst du damit um, wenn deine Idee vielleicht nicht sofort auf Anklang trifft und vielleicht auch Menschen versuchen, deine Idee kaputt zu reden? Was macht das mit dir und wie gehst du damit um? Dann bist du relativ unvorbereitet darauf und antwortest dann. Und dann kann ich diese Frage 5-mal hintereinander stellen, ohne dass du es merkst. Und dann habe ich einen sehr guten Indikator dafür, wie du dich in dieser Situation, die wahrscheinlich entstehen wird, verhalten wirst. Und das kann ich für Persönlichkeitsmerkmale machen, für deine Qualifikation, also Hard Skills machen. Ich kann das für deine Belastung machen, für deine Resilienz und so weiter. Und ich kann das auch so formulieren, dass ich herausfinde, bist du eigentlich ein Arsch oder nicht? So, und wenn ich das dann
Verstanden.
habe, wenn ich einen guten Indikator habe, dann kann ich nachbohren. Kann aber auch sein, dass ich sage, nee, das ist eigentlich ein richtig netter Kerl. Der wird natürlich auch irgendwann mal unfreundlich, wenn man den provoziert. Aber prinzipiell ist er erstmal nett und freundlich und kein Arschloch. Und ich muss dich ja nicht
Okay.
dahin treiben, dass du ein Arschloch bist.
Verstehe. Gibt es einen Film, der für dich Jugend bedeutet?
Der für mich Jugend bedeutet, also du meinst einen Film, den ich immer mit meiner Jugend oder mit der Jugend verbinde. Gibt es einige. Also natürlich die ganzen Actionfilme aus den 80ern. Damals durften wir alle noch sehr viele Filme gucken, ohne dass, weil die Eltern hatten keine Ahnung von pädagogischer Medienkompetenz. Tatsächlich der Film Kids aus Amerika, der hat damals sehr große Wellen geschlagen. Ich weiß nicht, also die meisten in unserer Generation müssen den Film eigentlich kennen. Ich glaube, Back to Future, Zurück in die Zukunft, ist so der Film für mich. Da geht's, wenn ich den heute noch mal mir angucke, denke ich in meiner Arbeit, also generationsübergreifend arbeiten, über Phasen hinweg arbeiten, über Trends hinweg arbeiten, verschiedene Fähigkeiten in verschiedenen Zeitaltern, Zeitgeisten anwenden. Den fand ich immer sehr gut und auch heute gucke ich mir noch gerne an und sehe immer noch sehr viel Realität und sehr viel Wahrheit in dem, was in unserer Gesellschaft gerade vor sich geht.
Grüße gehen raus an Herrn McFly. Du hast im August 2020 23 LinkedIn-Kurse und Zertifikate erworben. Unter anderem erfolgreich zuhören. Wie wichtig ist das? Und hattest du Urlaub oder war dir langweilig oder was ist da los?
In der Pandemie haben wir, also dieses ganze HR-Thema, das haben wir ja immer nebenbei schon gemacht. Das ist nicht unser erstes Unternehmen. Wir haben noch das eine oder andere und in der Zwischenzeit haben wir auch mal das eine oder andere verkauft. Aber in der Pandemie haben wir einen guten Riecher gehabt und haben gesagt, das könnte sein, dass sich der ganze Arbeitsmarkt gerade verändert durch Remote Work, durch Führung auf Distanz und auch vielleicht aufgrund der Arbeitszusammenstellung. Das heißt, wir können gewisse Sachen nicht mehr so machen, wie wir es gemacht haben, weil wir vielleicht nicht in den Betrieb können und so weiter. Wir haben gesagt, vielleicht sollten wir mal ein bisschen Social Media machen. Davor konntest du mich eigentlich gar nicht finden im Internet. Und dann habe ich den Kevin kennengelernt, Kevin Meyer, schöne Grüße nach München, der sich damals nicht aufgedrängt hat und den fand ich halt deshalb ganz gut, weil der das LinkedIn-Marketing-Game verstanden hat. Da habe ich gesagt, Kevin, kannst du mir mal helfen? Ich würde gern das mal so ein bisschen verstehen auf dieser Plattform. Und dann haben wir uns ein paar Mal unterhalten und dann habe ich festgestellt, okay, je mehr ich schreibe, desto besser. Und seitdem schreibe ich auch jeden Tag mindestens einen Post. Und habe gesagt, ich mache mir mal einfach. Also ich hab diese Angewohnheit, wenn ich gewisse Sachen mache, dann mache ich sie eigentlich bis zum Kotzen. Und der August war tatsächlich, glaube ich, etwas ruhiger damals im Lockdown. Ich weiß nicht, ob das Lockdown war oder mal eine Ausgangssperre aufgehoben wurde. Da habe ich ganz, ganz viele Kurse einfach mal gemacht. Und zuhören ist halt ganz wichtig. Wir verlernen das in der Gesellschaft. Egal, ob es mit unserer Familie ist, mit unseren Kunden, Freunden, was auch immer. Ich finde aktives Zuhören ganz gut, um zu verstehen und nicht einfach nur um antworten zu wollen. Das ist auch eine sehr gute Formulierung, wie ich finde.
Wäre ein Führerschein für Eltern eine gute Idee?
Für manche schon, ja.
Okay. Wenn dein Unternehmen, wenn euer Unternehmen ein Fußballer wäre, wer wäre das?
Ich hoffe, Cristiano Ronaldo.
Warum nicht Messi? Ich bin absolut Team Ronaldo. Ich finde den geiler als Messi, aber eher eine ungewöhnliche Antwort.
Kann ich dir beantworten. Ich bin selber Fußballtrainer. Da sieht man es. Also meine Jungs haben hier auch die ganzen Pokale gewonnen und da sieht man sie. Das sind alles Kinder. Das ist pure HR-Arbeit. Also zu wissen, welcher Junge mit welchem Charakter spielt, auf welcher Position. Da kommen natürlich körperliche Fähigkeiten dazu, aber fast alle meine Spieler sind im Kopf bewusst auf den Positionen, auf denen sie sind. Ich finde Ronaldo ganz gut, weil es einfach ein Arbeiter ist. Ich mag ehrliche, harte Arbeit. Ich arbeite gerne und viel. Er hat eine sehr hohe Resilienz, wie ich finde, was nicht heißt, dass Messi schlecht ist. Also nur weil ich mich für den einen entscheide, ist es ja nicht gegen den anderen. Ich mag aber auch diese Generation von Verteidigern, mit denen er gespielt hat in der goldenen Zeit. Also Sergio Ramos, Marcelo, Varane, aber auch Lahm, also richtig gute Verteidiger, die robust sind und wirklich den Kasten sauber halten. Deshalb würde ich sagen, Sergio Ramos oder Cristiano Ronaldo, weil das einfach harte Arbeiter sind und dahin gehen, wo es weh tut.
Wenn du jetzt sagst, geht mir mit Fußball nicht auf den Sack, ist mir egal, aber ich habe noch eine Frage, weil du hast mir genau das nämlich gesagt, dass du deine Mannschaft nach Soft Skills aufstellst. Wir gehen jetzt nicht, leider nicht jede Position durch. Ein defensiver Mittelfeldspieler, der klassische Sechser, also um mal hier mit Von Torra zu sprechen, ja, ihr werdet ja auch nicht mehr kennen, ist mir aber auch egal. Was für ein Skillset, was für Soft Skills braucht der?
Ich habe einen zu Hause und den trainiere ich neben seinen Trainern, trainiere ich den auch noch, deshalb kenne ich das sehr gut. Ein defensiver Sechser ist das Rückgrat einer Mannschaft. Nicht das alleinige, aber eines der größeren Rückgräder der Mannschaft. Was er braucht, ist erstmal Kommunikation. Ganz, ganz wichtig, weil er in beide Richtungen arbeitet. Das ist kaum eine Position, arbeitet in beide Richtungen. Spielaufbau mit Voraussicht und Weitsicht, aber auch verteidigen, orchestrieren und dirigieren ist ganz, ganz wichtig. Du brauchst Durchsetzungsfähigkeit, du musst klar kommunizieren. Du musst nicht immer freundlich sein, aber du darfst nicht respektlos sein. Das ist auf dem Feld ganz wichtig. Eine Ansage zu machen, ohne verletzend zu sein, ist sehr, sehr wichtig. Du musst aber auch das Spiel lesen. Also du musst in der Regel immer 2, 3 Schritte voraus antizipieren. Und das ist halt auch, wenn du so willst, sind das ja auch meistens die Führungspersönlichkeiten auf dem Feld, die vielleicht nicht der Kapitän sind. Und im Unternehmen, wenn wir jetzt mal die Parallele machen, gibt es den Abteilungsleiter oder den Teamleiter. Das ist die offizielle Führungskraft. Die hat sich bewährt oder nicht bewährt. Aber es gibt in jedem Unternehmen gibt es die Leute, die wirklich führen, ohne den Titel zu haben. Das sind die Menschen, zu denen wir hingehen, wenn wir tratschen, wenn wir uns ausheulen, wenn wir einen Rat wollen, wenn wir uns anvertrauen wollen. Das sind die richtigen Menschenmagneten. Und ein Sechser muss halt auch ein Menschenmagnet sein für das gesamte Team. Der Achter nicht so, obwohl sie ganz, ganz nah beieinander sind. Der Sechser ist derjenige, der muss einfach alle Fäden sehen und ziehen. Und deshalb ist das auch bei Kindern tatsächlich eine der herausforderndsten Positionen. Mit der größten Konkurrenz bis 14, glaube ich, oder bis 15. Und danach trennt sich sehr, sehr viel die Spreu vom Weizen aufgrund der charakterlichen Entwicklung. Weil wenn dann ein Spieler oder eine Spielerin auf die falsche Bahn kommt oder so ein bisschen den Fokus verliert, dann ist sie nicht mehr in der Lage, diese Position auszufüllen. Das ist halt bei Führungskräften genauso. Wenn du dir selber am wichtigsten bist, dann kannst du es vergessen.
In Stellenbeschreibungen oder Anzeigen lese ich oft faire Bezahlung, angemessene Bezahlung und leistungsgerechte Bezahlung. Was soll das vor allem, was soll das bedeuten? Und weißt du auch nicht.
Faire Bezahlung heißt, oder diese ganzen Formulierungen heißen, ist wahrscheinlich schön im Sinne von, wir zahlen im Durchschnitt. Also wir zahlen nicht mehr als die anderen auch. Klammer auf, wir wissen auch nicht, ob das gut ist, was die bezahlen, aber wir fallen nicht negativ auf.
Deiner Erfahrung nach, wie viel Prozent macht das Gehalt einer Entscheidung für einen neuen Arbeitgeber aus?
Sehr viel. Viel mehr als ihm zugeben. Es gibt jede Menge Studien, wann man glücklich ist und wo man nicht mehr glücklich wird. Da will ich gar nicht drauf eingehen, aber Geld ist immer wichtig. Wir mögen diesen LinkedIn-Quatsch von wegen Purpose und so weiter. Das ist toll. Das ist auch richtig gut, ehrlich. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt von 250.000 Euro Gehalt und ich habe gerade 5, 6 Gespräche oder Vakanzen, die sind alle zwischen 200 und 400.000 Euro. Die Gespräche sind ganz anders. Da geht es den Leuten auch um ganz andere Dinge. Ob du jetzt 300 verdienst oder 250, spürst du jetzt auch nicht mehr wirklich. Aber ob du 40.000 oder 75 verdienst, das spürst du. Das spürst du im täglichen Leben, wenn du bei Aldi bist, wenn du ein Auto tankst, wenn du deiner Frau, deinem Mann, deinen Kindern irgendwas kaufen möchtest, dann spürst du das. Geld ist immer sehr, sehr wichtig, weil unser System auch mit Geld Respekt verlangt. Je mehr du verdienst, desto mehr bist du respektiert, desto höher bist du angesehen, hast wahrscheinlich auch eine höhere Position. Und das zieht sich ja durch, ne? Das Haus, das Auto und so weiter. Aber die Entscheidungsfindung aufgrund von Geld nimmt natürlich ab einer Summe ein wenig ab, ne? Also ich sage mal so ab 140.000, 150.000 Euro ist es jetzt nicht mehr der alleinige Grund. Aber bleibt immer ein Grund in Deutschland.
Gibt es in Nachrichten, E-Mails, Kommentaren etwas, was dich permanent und sicher auf 180 triggert, was dir fast immer auf den Sack geht?
Ich finde, wir haben als Gesellschaft, zumindest in Social Media und ganz besonders bei LinkedIn, sind wir falsch abgebogen. Und wir sind nicht mehr in der Lage, unterschiedliche Meinungen höflich und sachlich zu kommunizieren. So, ich habe vor ein paar Tagen das noch erlebt. Das regt mich nicht mehr so sehr auf, aber ich denke mir, mein Gott, du bist älter als ich und ich bin schon 46. Ich habe irgendwas geschrieben, Bahnvorstand, witziger Post, ja, hier, lieber Verkehrsminister, hab den dann auch noch getaggt und Verkehrsministerium, bla bla bla, den nächsten Bahnchef, den suchen wir. Ja, da kommen so Leute um die Ecke, was ist das denn für ein Blödsinn? Also dann liest das doch nicht, dann geh doch vorbei. Also es ist auch deine eigene Entscheidung, ob du dich jetzt von mir triggern lässt oder nicht. Natürlich meine auch, klar. Ne, aber ich kenne dich nicht, in meiner Welt spielst du keine Rolle. So, und dann wirst du gefragt, ja, Sie glauben auch, dass Sie die Weisheit gepachtet haben. Dann habe ich dann zurückgeschrieben, jetzt stellen Sie sich mal vor, habe ich geschrieben, ich würde mich von jedem beeinflussen lassen, der daherläuft und meint, einen dummen Kommentar abgeben zu müssen. Weißt, dann kommt dann auch nichts. Also ich finde, wir müssen vernünftig miteinander umgehen. Wir müssen auch mal unterschiedliche Meinungen aushalten. Aber ganz, ganz wichtig, die Leute haben auch ein bisschen verlernt, ordentlich auf die Fresse zu gehen. Also wenn wir austeilen, dann müssen wir auch ein bisschen, wir müssen in der Lage sein, genauso viel einzustecken, wie wir austeilen. Weil wenn nicht, dann sind wir nicht mehr glaubhaft. Und das nervt mich immer noch so ein bisschen.
Hallo, ganz, ganz kurze Unterbrechung. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das bedeutet mir unfassbar viel. Wusstest du darüber hinaus, dass etwa 95% aller Leute, die den Kanal konsumieren, nicht Abonnenten des Kanals sind? Und das ist deswegen für mich ein Thema, dich zu bitten, das zu werden, weil du mir damit hilfst, ohne dass es dich etwas kostet und eine große Mühe ist, noch mehr tolle Leute in dieses Interview zu bekommen, noch mehr tolle Leute in der Sowjetsche interviewen zu dürfen und so noch mehr von deren Wissen, von deren Ideen und von deren Personality teilen zu dürfen. Das kommt dir zugute. Und deswegen bitte ich darum, magst du den Kanal abonnieren? Wäre mir sehr, sehr wichtig. Du würdest mir sehr helfen. Und damit natürlich auch meinen Gästen. Danke dir. Wenn du den Leuten da draußen zum Thema Human Resource Game, also das, was du ja meisterhaft offensichtlich spielst, eine Sache mitgibst, wo die mal als allererstes hingucken sollten in ihren Abteilungen, wo wäre mal ein richtig gutes Hingucken angesagt?
Das Ding ist, wollen wir auf eine bestimmte Art wahrgenommen werden? Also wollen wir auf dem Papier wahrgenommen werden als ein toller Arbeitgeber? Oder wollen wir ein richtig guter Arbeitgeber sein? Und das gilt für jeden, ob es ein Teamlead ist, ein Abteilungsleiter, ein Geschäftsführer, was auch immer. Also wir haben einen großen Unterschied, besonders in Deutschland. Wir tun uns sehr, sehr schwer mit gewissen Sachen in Deutschland. Das macht der Rest der Welt viel besser als wir. Wir müssen uns nicht verbiegen. In Amerika zum Beispiel hat die HR-Abteilung richtig Macht. Wenn die dich rufen, dann hast du ein Problem. Also wenn du bei der HR antanzen musst, dann warst du sexistisch, hast vielleicht geklaut, hast dich geschlagen, geprügelt, was auch immer, und dann hast du echt ein Problem. Das haben wir in Deutschland nicht. Und ich finde, in Deutschland hat kaum eine Ahnung, wie man mit Mitarbeitern umgehen sollte. Zumindest leben sie es nicht aus. Aber alle haben eine Meinung. Und ich gebe den Menschen meistens den Rat zu sagen, vergesst den einen großen Wurf und vergesst bitte dieses ganze Gedönse von wegen, ihr müsst nicht divers sein, ihr müsst keinen riesen Purpose haben, ihr müsst so viele Dinge nicht machen, wenn die Basis noch nicht stimmt. Ein guter Arbeitgeber behandelt Menschen mit Respekt, zeigt ihnen, dass ihr froh seid, dass sie da sind, weil wenn nicht, dann sagt ihnen das nicht. So, ne, tut aber nicht so. Und vergesst niemals, niemand ist auf euer scheiß Unternehmen angewiesen. Das ist leider so. Ja, die Leute haben auch, also der Markt ist groß genug und du bist nicht der einzige Arbeitgeber. Das gilt auch für mich. Also die letzte Kündigung haben wir bekommen vor 2,5 Jahren. Es passte nicht mehr, das Leben hatte sich verändert. Bis dahin habe ich auch nicht drüber nachgedacht, dass uns die Dame verlassen wird. So. Und dann sagt sie zu mir, Tolga, ich ziehe weg und neuer Freund oder irgendwie sowas. Da habe ich gesagt, okay, meinst du, du kommst zurecht? Dann guckt sie an, ja, natürlich komme ich zurecht. Ich hatte ein Leben vor dir, ich habe auch ein Leben nach dir. Da habe ich erstmal verstanden, wie überheblich meine Frage war, die ja eigentlich gut gemeint war, aber die war überheblich. Ist total doof. Ne? Also keiner ist auf den anderen angewiesen. Wir können eine coole Zeit haben gemeinsam, dann liegt es aber auch in uns beiden.
Was bedeutet Mut für dich?
Mut bedeutet jetzt aktuell in den Krisen, die wir in der Welt haben, auf der richtigen Seite zu stehen. Und nicht Populismus zu machen, nur weil es gerade gut ist und man geklatscht wird. Einfaches Beispiel. Israel, Gaza, Ukraine, Russland. Wir haben eine Doppelmoral. Wir messen die Sachen nicht fair. Bei dem einen sagen wir sofort, der eine ist böse und der andere kann nichts dafür. Bei dem anderen sagen wir, das ist aber auch ein bisschen kompliziert. Weißt du, du kannst von Kriegen halten, was du willst. Du kannst politisch auf der Seite stehen, auf der du möchtest. Im Endeffekt ist es so, jeder Krieg hat seine Regeln und, Wenn 20.000 Kinder sterben, dann ist das kein fairer Krieg. Das kannst du mir nicht mehr erklären. Und dann muss man das sagen. Und dann muss man das auch sagen, wenn man eine vernünftige Reichweite hat. Und deshalb kotzt mich das auch gerade an, dass ganz viele Menschen mit sehr viel Reichweite nicht mutig sind und irgendwas machen. Also kurz gefasst, Mut ist, die richtigen Dinge zu machen, auch wenn man vielleicht negative Konsequenzen befürchten muss.
Tolga, wenn dir jemand so einen DeLorean zur Verfügung stellt mit Fluxkompensator, würdest du in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich würde in die Zukunft reisen. Ich bin Vater von zwei Kindern und seitdem ich Vater bin, ist mir meine eigene Vergangenheit eigentlich relativ egal. Ich habe auch vieles vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also vieles ist mir auch nicht wichtig. Ich habe mich auch von vielen Freunden getrennt, weil ich irgendwann mal festgestellt habe, so Jungs, wenn wir zusammenkommen, ist es ganz gut, aber wir reden ja eigentlich immer nur über die alten Zeiten. Und ich bin auch niemandem böse, aber ich muss nicht mehr so oft zu diesen Treffen. Meine Vergangenheit zu verändern hieße, ich habe neue Erinnerungen an eine vergangene Zeit. Ich glaube, das bringt nichts, aber ich würde versuchen, für mich und meine Kids eine Welt zu schaffen, wo man viel bessere und schönere Erinnerungen gemeinsam nochmal machen kann, die dann auf uns zukommen. Deshalb wäre mir, glaube ich, die Zukunft wichtiger.
Gibt es einen Glaubenssatz, an dem du heute noch arbeitest, der dir bewusst ist?
Ich arbeite daran, ich lebe ihn jeden Tag aus. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ich weiß, was der Sinn des Lebens für mich bedeutet. Den hat mir meine Mama beigebracht und meine Mama hat immer gesagt, der Sinn des Lebens besteht darin, anderen Menschen zu helfen, damit sie glücklich sind. Und ich glaube, das ist richtig. Ich muss keinen anderen Sinn suchen, auch wenn es den vielleicht für jemand anderen gibt. Das ist okay, das kann jeder machen. Ich glaube, das Geheimnis des Lebens liegt wirklich darin, anderen zu helfen. Natürlich innerhalb von Leitplanken und so weiter und so weiter. Aber wenn ich etwas kann, was dir gut tut und du brauchst es und ich weiß, es täte dir gut, jetzt unabhängig von, ob du mir das bezahlst oder nicht, dann finde ich das, glaube ich, ist meine gesellschaftliche und menschliche Pflicht, dir diese Fähigkeit zuteil werden zu lassen, damit es dir besser geht. Natürlich verlasse ich mich auch darauf, dass, wenn es mal umgekehrt ist, dass du dann auch was für mich tust. Aber ich glaube, anders wird es nicht gehen mit knapp 9 Milliarden Menschen, die wir hier sind. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlechter Gedanke.
Gibt es unternehmerisch ein Vorbild? Wenn ja, warum? Und wer
Nein.
natürlich?
Nein. Es gibt ganz viele tolle Unternehmer auf der Welt, und gab auch ganz viele. Ich glaube nicht an solche Sachen, weil sich einfach die Zeiten ändern. Ich könnte mich an Edison oder an Tesla oder an, also Nikola Tesla oder an was weiß ich wem orientieren. Die Zeiten waren anders, die Ressourcen waren anders. Man sollte aus sehr vielen Sachen sehr viel lernen und sehr viele Prinzipien mitnehmen. Ich habe kein Vorbild, wo ich sage, ich möchte genauso sein. Ich habe meinen eigenen Plan und den möchte ich erfüllen und das schaue ich mir natürlich mal Sachen ab, die aber leider auch nicht immer alle klappen. Und ich glaube auch ehrlicherweise nicht immer diese ganzen Geschichten, die ich in Autobiografien sehe, dass man in der Garage mit drei Jungs den Code für irgendwie einen Computer geknackt hat oder sowas. Das glaube ich nicht.
Verstehe. Wenn du jetzt übrigens fragst da draußen, wenn du das hörst oder siehst, was sind das für bescheuerte Fragen und bessere Fragen hast, pack die mal in die Kommentare rein,
Die
dann
sind
lade
gut,
ich
die
den
sind sehr
Tolga
gut.
wieder ein in 2, 3 Jahren und oder vielleicht in 2, 3 Monaten, dann machen wir das Gleiche nochmal. Wenn Ressourcen, Geld und so weiter keine Rolle spielt, du hattest Zugriff auf den Terminkalender der ganzen Welt, mit welcher Person würdest du gerne mal einen Abend verbringen?
Oh. Ich glaube, es wäre keine berühmte Person. Ich glaube, ich würde mir einfach eine Person raussuchen. Eigentlich könnte ich das jetzt eigentlich auch machen, theoretisch. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Die Idee formt sich gerade. Einfach eine Person raussuchen, die viel weniger hat, egal was es ist, Geld, Zeit, Freude, Glück, was auch immer, aber die viel glücklicher ist und zufriedener ist im Leben. Und einfach sich hinsetzen, was essen, was trinken und einfach nur zuhören, wie dieser Mensch mit offensichtlich weniger mehr geschaffen hat als einer selber. Gibt's auch ein paar Schauspieler. Also ich würde auch gerne mal mit Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger irgendwo zusammensitzen oder auch mal mit Barack Obama zusammensitzen. Aber ich bin ein gläubiger Mensch. Also wenn ich die Wahl habe, dann auch gerne mal mit einem Propheten oder mit dem lieben Gott. Ja, wenn's das nicht ist, muss ich jetzt keine Menschen heroisieren. Dann lieber, wie gesagt, mit einem Menschen, der aus sehr viel weniger, sehr viel mehr gemacht hat.
Gibt es einen Lieblingscocktail für dich?
Ich trinke keinen Alkohol, also,
Gar
aber ich
keinen.
gar keinen
Okay.
Tropfen. Ich habe vor 8 Jahren, habe ich irgendwann mal gedacht oder habe mal gelesen, wie lange es dauert, bis der Körper Nikotin und Alkohol abbaut, je älter man wird. Und habe dann nach 21, 9 Jahren, genau, vor 9 Jahren, habe dann nach 21 Jahren Raucherei die Zigarette aufgegeben von jetzt auf gleich. Und ich glaube, im selben Jahr noch den Alkohol und seitdem, also ich, wie am Anfang auch, also entweder ganz oder gar nicht machen. Aber ich kann dir sagen, was ich vermisse. Ich vermisse immer noch gerne so einen guten Gin Tonic. Den vermisse ich. Ich vermisse einen richtig leckeren Weißwein. Und ich vermisse auch den klassischen Long Island Iced Tea. Der war immer sehr schnell sehr lustig. Das war gut.
Was ist aus deiner Sicht die Wahrheit, Anführungszeichen, über Leadership?
Dass man sich nicht so ernst nehmen sollte. Man ist nicht so wichtig. Also das ist wie mit Eltern sein. Ne? Also man sollte nicht Mama oder Papa werden, wenn man immer noch für sich selber die wichtigste Person ist. Und Leadership heißt nicht, dass du besser bist als andere. Leadership heißt, das ist zerbrechlich, zerbrechlich als eine Eierschale. Dir werden Menschen anvertraut. Dir werden Menschen anvertraut in der Hoffnung, dass du sie weiterentwickelst, ihre Potenziale hebst, ihre Fähigkeiten herausbringst, ihnen ein Umfeld schaffst, in dem sie noch besser werden. Natürlich im Sinne des Unternehmens und mit einem wirtschaftlichen Sinn dahinter, aber du hast Verantwortung für andere. Wenn du dich aber dahinter stellst und sagst, ich bin der große Zampano und ich weiß ja alles und ihr wisst das nicht, dann bitte, bitte, bitte kündige, geh nach Hause, lies ein paar Bücher, meditiere, werd ein vernünftiger Mensch und dann kannst du wieder zurückkommen. Aber nicht sich dahinstellen und sagen, ich bin es und alle anderen sind Kacke.
Gibt es eine Frage, die du mir stellen möchtest?
Woher hast du deine Fragen? Sind die immer dieselben oder?
Nein, nein, immer dieselben fände ich todlangweilig. Ich habe in der Tat eine Auswahl, die ich ständig aktualisiere. Mit ständig meine ich alle 4 Wochen von etwa 200 Fragen. Und von diesen 200 Fragen, die ich gerade, und das ist übrigens das, wenn die Leute da draußen gucken, was machst du mit deinen Augen, hin und wieder suche ich, was jetzt passen würde. Von den Fragen, die du jetzt bekommen hast, waren auf meinen Zetteln ungefähr die Hälfte. Die anderen fallen mir ein, wenn wir miteinander sprechen.
Ich finde die klasse. Ich kann dir eine Frage mitgeben, die ist ein bisschen unfair, wenn du mir erlaubst.
Klar.
Wir machen ja sehr viel Recruiting und Headhunting, also Menschen suchen für bestimmte Jobs. Das ist immer noch eines unserer Kernbereiche. Und je nachdem, in welcher Gehaltsstufe man ist und je nachdem, in welcher Position man ist, müssen die Fragen sehr fordernd sein. Und es gibt eine Frage, die mag ich eigentlich nicht stellen, aber hin und wieder sind wir dazu gezwungen, kann man mögen oder nicht. Meistens bei Unternehmen, die an der Aktie gehandelt, an der Börse gehandelt werden oder sehr groß sind, wo man relativ schnell, ich sag mal, knallhart sein muss. Und dann gibt es eine Frage, die wir stellen, um herauszufinden, wie Menschen in ausweglosen Situationen reagieren, wenn irgendwas passiert mit dem Unternehmen. Und die lautet dann, hatte ich mal vor Jahren mal gelesen, du hast zwei Kinder, beide sind tödlich erkrankt, du kannst nur eins davon retten. Und du musst eins davon retten, kein anderer kann dir die Entscheidung abnehmen, wen würdest du retten und warum. Ich hab schon gestandene Männer weinen sehen, die ein Millionengehalt bekommen haben. Ich habe Frauen ausflippen sehen schon, aber auch ganz stille Entscheidungen, ganz sachliche Entscheidungen wurden getroffen, wo ich gesagt habe, Respekt. Bei diesen Fragen geht es nicht darum, richtig oder falsch zu antworten, sondern einfach. Wir wollen wissen, wie entscheidet jemand, wie findet er eine Lösung? Ist natürlich sehr abstrakt, gebe ich zu, aber das ist ja, muss ich im Kontext eines längeren Gesprächs vorstellen. Und da bin ich immer wieder, ich habe immer wieder Angst, so eine Frage zu stellen, manchmal, wenn es sein muss, aber gleichzeitig bin ich immer sehr, sehr neugierig, wie die Leute reagieren. Und das ist dann für mich auch eine sehr, sehr überraschende Situation, wenn dann Menschen antworten, wie sie antworten, wo ich dann sage, pass, weil ich kann diese Frage für mich selber nicht beantworten. Also, aber wenn du magst, beantwortest du sie mal.
Ja, ich glaube, dass im Leben nichts aus Zufall passiert. Und deswegen ist meine Antwort, ich würde den Zufall entscheiden lassen. Ich würde eine Münze werfen.
Es ist eine Antwort.
Kannst du dir einen Grund vorstellen, mit dem Unternehmertum aufzuhören?
Nee. Hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Ich bin Gastarbeiterkind. Wir haben alle einen Knacks, alle Gastarbeiterkinder. Wir wollen uns alle ein bisschen beweisen, unseren Eltern gegenüber, der Gesellschaft gegenüber, den Chancen. Ich habe jetzt das Glück, ich bin jetzt nicht auf der Straße aufgewachsen. Meine Eltern waren halt auch relativ schnell selbstständig. Und ich wollte das immer schon machen. Ich hatte zwei sehr gute Chefs in meinem Leben, die mir sehr viele Sachen beigebracht haben. Und mir gefiel der Gedanke, dass beide gesagt haben, Tolga, wenn du bis zu deiner Rente dich nicht selbstständig gemacht hast, dann hast du deine Fähigkeiten verschwendet. Und ich hatte schon sehr früh so einen Druck auf der Brust, wenn ich den Job gewechselt habe und nicht selbstständig war. Und seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, hat sich dieser Druck ein bisschen verändert. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, aufzuhören. Warum auch?
Wenn man deine Frau fragt, was wird sie sagen, ist deine beste Eigenschaft?
Also vorher wird sie dir wahrscheinlich ganz viele ganz schlechte Eigenschaften erzählen.
Das ist die Frage danach, die kannst du ja direkt mit beantworten.
Also sie wird dir ganz viele, erstmal wird sie dir ganz viele ganz schlechte Eigenschaften stellen. Ich habe halt einfach meinen eigenen Kopf in vielen Sachen, ja, was sich halt auch oft auszahlt, aber nicht immer sehr angenehm ist. Habe Gott sei Dank sehr wenige falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen und wenn, dann kann ich dahinter stehen. Was sie aber an mir mögen oder mag, ist, dass ich wirklich nie aufgegeben habe, noch nie. Bei uns zu Hause sind auch Sätze wie, ich kann das nicht verboten. Also auch meine Kids, ich weiß manchmal, wenn sie für die Klausur lernen, sind sie gefrustet. Oh, dann sagen sie mal, ich kann das nicht, noch nicht. Ich muss das noch lernen. Also da bin ich richtiger Wadenbeißer. Aufgeben ist nicht und ich bin sehr, sehr hartnäckig. Also ich war auch bei meiner Frau hartnäckig, als ich sie für mich gewinnen wollte, auch da. Aber die Liste der Eigenschaften, die sie nicht mag, wird definitiv länger sein. Aber wahrscheinlich nicht so sehr ins Gewicht fallen.
Welches Kompliment fällt dir am schwersten anzunehmen?
Alle. Einfach alle. Ich bin da ganz, also das ist so eine Sache, das kann ich nicht. Noch nicht, ja. Ich werde da wirklich verlegen, wenn man mir sagt, auch wenn es so Sachen sind, wo ich weiß, ja, wir haben hier ein Unternehmen gerettet, oder die haben ein Jahr gesucht und wir haben das in einem Monat geklärt, dann bedanken sich die Leute und sagen, wow, was hätten wir ohne euch gemacht, ihr seid ja klasse, dann stehe ich da wie so ein kleiner Schuljunge und sage, ja, gern gemacht. Also.
Wie gut ist die Idee, alle Bewerbungen zu 100% zu anonymisieren?
Machen wir gar nicht. Also ich halte davon gar nichts, weil wir haben einen Vertrag, wo unsere Kunden uns bezahlen müssen. Der ist erfolgsunabhängig. Deshalb haben wir auch keine Angst, dass man uns was wegnimmt. Man anonymisiert Bewerbungen nur, also zwischen Kunde und Dienstleister jetzt wohlgemerkt, nur wenn man sich nicht gegenseitig vertraut und wenn man das Gefühl hat, dass der Kunde hintenrum den Bewerber kontaktieren könnte. Diese Angst haben wir nicht, weil unser Vertrag damit ganz normal umgeht und sagt, das kannst du gerne machen, aber wir kriegen unser Geld sowieso. Für den Bewerber finde ich das eigentlich auch nicht ganz gut, auch mit Blick auf ausländische Bewerber und Bewerberinnen und nicht ausländische Bewerberinnen und Bewerber. Ich glaube, eine Bewerbung sieht immer ein bisschen besser aus, wenn der Name und das Foto dabei sind. Ich kann verstehen, wenn Menschen das nicht wollen und wenn Unternehmen sagen, wir wollen hier Neutralität erzwingen, alles cool. Mein persönlicher Geschmack ist es eigentlich nicht.
In meinem Ohr hat es gedingdongt. Lieber Tolga, herzlichen Dank, dass du da warst. Lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, richtig cool, dass du zugeguckt hast. Wenn du weitere Fragen hast, dann geh doch bitte einfach in die Shownotes oder in die Beschreibung oder was man da alles so hat. Kennst ja alles. Nachdem du das abonniert hast, mir ein Like geschickt hast und ein Herzchen und eine Brieftaube, kannst du das alles auch dem Tolga schicken. Am besten auf LinkedIn nehme ich an, vermute ich.
Wäre super.
Ich habe noch 17 Sekunden, dann bin ich raus. Danke fürs Gucken. Nächste Episode geht wieder um ganz was anderes. Lass mich wissen, was du denkst. Und wie immer, mein Gast hat das letzte Wort. Die letzten 45 Sekunden sind für dich, was immer du tun möchtest. Danke, dass du da warst. Ich bin raus. Bis bald. Tschüss.
Also erstens hoffe ich, dass wir ein bisschen was mitgeben können. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir für die Fragen, einige davon nehme ich jetzt tatsächlich nochmal mit. Ich finde die richtig, richtig gut. Kein oberflächliches Gespräch, kann ich ehrlich zugeben. Ich mag das. Wünsche dir viel Erfolg mit dem Format. Und ja, wenn irgendwas sein sollte, ich freue mich auch, wenn ich wiederkommen darf. Also ich lade mich gerne selber nochmal ein. Richtig gut, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank.